Kennen Sie Rudolf Steiner? Nein? Noch nie von ihm gehört? Anthroposophie, sagt Ihnen das was? Auch nicht? Aber die Waldorfschulen, die kennen Sie doch, oder? Sehen Sie, und der Begründer der Waldorfpädagogik, das war Rudolf Steiner. Und ich freue mich riesig, heute den Axel Burkhardt hier zu haben, der zumindest in Deutschland der Kenner der Materie ist und uns den Rudolf Steiner einmal vorstellen kann in seinen Visionen, seiner Entwicklung der Anthroposophie, der Weisheit vom Menschen. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Axel, das ist toll, dass du die Zeit gefunden hast. Ein Zuschauer hat mich auf dich gebracht, also unter einem Video. Sag, Mensch, lad doch mal den Axel Burkhardt ein. Und siehe da, ich wusste von dir nichts vorher. Kann passieren.
Das kennen ja auch viele Rudolf Steiner nicht.
Genau, das ist tatsächlich so. So wie ich das eben in der Anmoderation gesagt habe, kennt keiner, auch Anthroposophie können viele nichts mit anfangen. Waldorfschule, das kennen Sie. Rudolf Steiner, darf ich ganz kurz zu deiner Vita. Bist du selber auf die Waldorfschule gegangen?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Überhaupt ganz nicht. Ganz normale Staatsschule.
Ja.
Und ich habe auch Anthroposophie erst relativ spät kennengelernt.
Und durch eine Krise?
Nein, überhaupt nicht.
Auch
überhaupt
nicht?
Nein.
Einfach
also, ich war schon immer Sucher, aber ja. Ich bin ja zunächst über fernöstliche Meditation zur Spiritualität gekommen.
Okay.
Und dann habe ich damals, das war noch schon 70er Jahren, 45 Jahre jetzt genau her, und damals begonnen eben mit Meditation und sofort eben die geistige Welt erlebt. Das war mein erstes Erlebnis.
Ja.
Und gemerkt, dass mir niemand vorher was davon erzählt hat, mit 23 Jahren.
Wie denn auch?
Und dann habe ich eben begonnen, auch alle möglichen Bücher in dem Bereich zu lesen. Und irgendwann dann in einer Bibliothek in München stand da ein Buch, Die Geheimwissenschaft im Umriss, Rudolf Steiner. Ja, und dachte, das klingt sehr interessant. Und da bin ich dann 1976 sowas auf Rudolf Steiner gestoßen. Und dann bin ich erst in Kontakt gekommen mit diesem spirituellen Wissen.
Und bist du dann, sag ich mal, die Anthroposophen haben ja in den Städten normalerweise so Versammlungshäuser, die dann auch schon von außen erkennbar sind, dass da keine rechten Winkel oder selten rechte Winkel zu sehen sind. Hast du dich da so sozusagen weitergebildet, indem du Vorträge auch gehört hast?
Nein, gar nicht. Ich hab praktisch nie irgendwelche anthroposophischen Vorträge oder Seminare besucht, bis in den letzten Jahren mal hin und wieder ein bisschen. Ja. Habe das alles autodidaktisch in 40 Jahren mir erarbeitet.
Ja.
Bin aber dann, als wir dann zum Ammersee, damals von München, in den Westen gezogen sind, gab es eine Waldorf-Kindergarten-Initiative. Und da habe ich mich dann engagiert und auch später eine Waldorfschule mitgegründet.
Ja.
Und da bin ich halt in Kontakt gekommen, jetzt in Anführungszeichen, mit den Anthroposophen und der anthroposophischen Bewegung.
Ja.
Also ich war ja auch damals noch ein Außenseiter, weil ich immer noch in einer fernöstlichen Bewegung war, sozusagen.
Ja. Ja.
Und deshalb war ich immer ein Freigeist. Und da bin ich aber dann das erste Mal in Kontakt gekommen, auch mit der anthroposophischen Gesellschaft.
Ja.
Und das hat mich dann eher zurückgestoßen.
Wollte ich gerade sagen.
Das habe ich nicht lange ausgehalten. Ja. Die Menschen habe ich gemocht, aber die Art und Weise, wie man an Steiner rangegangen ist, das war für mich als Mathematiker, als Wissenschaftler, war für mich noch nicht der Weg, da mich näher
hinein. Da würde ich dich gleich machen, weil ich habe solche und solche kennengelernt. Und die solche, das waren, die, wie nannten sie, die Versteinerten. Die, hat einer gesagt, ich studiere es schon 40 Jahre, ich habe es immer noch nicht wirklich vollkommen erfasst oder so. Also die sozusagen ihn nicht als Inspirationen genommen haben, um in ihr Leben, sozusagen in ihren Alltag, ja, diese geistige Welt mit hineinzunehmen oder sonst was, sondern nur, ob sie ja, mit der Lehre von Rudolf Steiner übereinstimmen. Ja, also so quasi Orthodoxie, die wahre Lehre.
Schriftgelehrtentum.
Genau. Und dass das natürlich, also auch mit der Dogmatik, also ich habe einen Waldorfpädagogen erlebt, die ihren Kindern Lego verboten haben und Nutella oder sonst was. Und abends haben sie sich die Hucke voll gesoffen und geraucht. Und ihre Kinder haben dann morgens Zeit gehabt, mit Lego zu spielen, weil die Eltern noch ausgeschlafen sind. Waldorflehrer. Also diese Bigotterie ein Stück, ja.
Das ist auch, es ist auch
so dogmatisch.
Ja, es ist aber auch verständlich und normal, denn wir müssen ja wissen, was hat Rudolf Steiner in die Welt gebracht. Er hat ja im Grunde genommen, und das ist auch viel zu wenig den Leuten bewusst und bekannt, ja, selbst in der anthroposophischen Bewegung zum Teil, wirklich eine neue Wissenschaft gebracht. Und, ja, das, und das ist ja das Wichtigste am Werk von Rudolf Steiner, dass vor 500 Jahren die Naturwissenschaft ins Leben der Menschen, der Menschheit trat. Als Weg, sich selber Wahrheit zu erarbeiten, ja, aus dem eigenen Geist heraus. Ja. Nicht von außen, mhm, sondern von innen heraus.
Und erst recht nicht durch die Kirche.
Ja, genau. Und damals war ja das der erste Schritt, wo wir uns durch die Wissenschaft von den alten Religionen gelöst haben.
Ja.
Das galt aber nur für den Bereich der Materie. Für den Bereich von Geist und Seele war bis Rudolf Steiner immer noch die Religion, weil auch die Psychologie und die Philosophie keine Antworten geben konnten, war noch, ja, immer noch die Religion diejenige, die versucht hat, spirituelle Antworten zu geben. Natürlich ist die Zeit längst vorbei gewesen. Und erst mit Rudolf Steiner kam jetzt der zweite Baustein, der, mhm, zweite Teil, man kann sagen, einer Einheitswissenschaft in die Welt, nämlich der geisteswissenschaftliche Teil.
Okay.
Das heißt, wir haben nach der Naturwissenschaft von Galilei, Bacon und Newton, mhm, und so weiter, dann durch Rudolf Steiner den zweiten Teil dazu bekommen, ja, nämlich eine echte Wissenschaft vom Geist. Das ist ja das fundamental Neues. Und mit einer Wissenschaft umzugehen, die dann auch noch später ins Künstlerische geht, mhm, und dann im dritten Schritt ins Religiöse, weil es Religiöse wissenschaftlich integrieren kann, mhm, ist eine Herausforderung für den normalen Menschen.
Aber
und deshalb,
hallo,
ist es nicht einfach,
ja,
damit umzugehen. Und deshalb ist es auch normal, dass Menschen, wenn sie es nicht optimal aufnehmen, die Anthroposophie, sehr schnell zum Dogmatiker werden. Das wissen, ja, wir auch aus der Geisteswissenschaft.
Ja.
Und das ist leider halt sehr viel passiert. Ist aber verständlich, weil die Geisteswissenschaft eine solche Herausforderung ist, dass man wirklich sich dem stellen muss. Und man, ja, darf ja nicht vergessen, im anthroposophischen Umfeld hatte man ja nur die Bücher von Steiner.
Ja.
Heute, wenn man Mathematik, Physik, Chemie studieren will, dann hat man Unis, die das unterrichten, da ist das Wissen aufgearbeitet. Aber die Menschen hatten ja nur die Bücher von Steiner selber und einige wenige Anthroposophen. Und jetzt versucht mal heute Physik zu studieren aus den alten Originalliteratur von Newton. Das kann, macht ja auch keiner mehr.
Mhm.
Das heißt, jetzt erst nach 100 Jahren beginnt man langsam, das Wissen so aufzubereiten, dass man es normal unterrichten kann, so wie ich das auch versuche.
Ja.
Und deshalb war natürlich diese Herausforderung, ist sie immer groß, weil auch die Geisteswissenschaft einen menschlich herausfordert. Und wenn man, auf, wie du gesagt hast, nicht auf die Umsetzung hinausgeht,
mhm,
dann wird es halt zum rein intellektuellen oder auch die Gefahr zum dogmatischen Wissen.
Ne? Ja. Also das, was ich über Rudolf Steiner weiß, dass er ja eine Zeit lang bei den Theosophen war.
Ja.
Also von Frau Blavatsky.
Er war Leiter der theosophischen Sektion in Deutschland auch.
Eben.
Ja. Und was man daraus immer völlig falsch ableitet, ist, dass er aus der Theosophie irgendetwas übernommen hätte oder gelernt hätte.
Mhm.
Rudolf Steiner hat immer Anthroposophie gemacht. Weil Rudolf Steiner, und es ist wichtig zu wissen, was man für eine Geisteswissenschaft braucht, was sie unterscheidet von der Esoterik heute.
Ja.
Wissenschaft hat als erstes Fundament immer eine exakte Wahrnehmung in dem Bereich, das ich untersuche.
Mhm.
Der Naturwissenschaftler macht Datensammlung,
mhm,
und sucht dann die Gesetze dahinter.
Mhm.
Der Geisteswissenschaftler muss, mhm, muss auch Daten sammeln, er muss wahrnehmen.
Ja.
Wo muss er wahrnehmen können? Ja, in der geistigen Welt. Wenn ich keine Wahrnehmung in der geistigen Welt habe, kann ich nicht von einer Geisteswissenschaft reden, im echten, im wissenschaftlichen Sinn.
Wunderbar. Begriffe sind, da gehen ja, ne, der eine denkt, das bei dem Begriff, ne, Geisteswissenschaft, ich habe Geisteswissenschaft studiert, Theologie.
Eine, ja,
genau,
aber
eine,
nicht die Geisteswissenschaft.
Nein, 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 eben. Genau. Ja, da wird Wissenschaft draus gemacht, weil wir ja Quellenforschung gemacht haben und. Aber das, was du eben unter Geisteswissenschaft subsumiert hast, ist ja das, dass wir tatsächlich Kontakt mit der geistigen Welt.
Das ist aufnehmen. Voraussetzung für eine echte Wissenschaft.
Und das ist ja für viele.
Ja, natürlich.
Erstmal, wie, was? Ja, da gibt es so ein paar Medien, ne? Und ja, mittlerweile trauen sich Menschen, die medial begabt sind oder mediale Fähigkeiten an sich entdecken, darüber zu sprechen. Vor 30, 40 Jahren war es völlig tabu.
Heute ist normal, ja.
Ja. Das ist spannend.
Denn das ist das Wichtigste, was man wissen muss, weil ich komme ja aus der Wissenschaft und, mhm, als Mathematiker, Informatiker lernt man im Grunde genommen das Wahrheitsdenken.
Mhm.
Und das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich Mathematik studiert habe, aus diesem Grunde. Und man lernt halt dann in der Wissenschaftstheorie, das ein Teil der Philosophie ist, was die Fundamente einer echten Wissenschaft sind, nämlich erstens wahrnehmen. Die exakte Beobachtung ist die Voraussetzung, damit ich dann eine These bilden kann und sie dann überprüfen kann. Ohne Wahrnehmung ist es immer spekulativ. Und das ist keine echte Wissenschaft. Das ist dann nur eine spekulative Philosophie. Mhm. Und das muss man wissen, dass das die Voraussetzung für eine Wissenschaft ist. Deshalb, wenn jemand medial begabt ist, hat er zwar eine Wahrnehmung, aber woher will er wissen, was er wahrnimmt, wenn er nicht ein wissenschaftliches Fundament dafür hat. Und deshalb ist der ganze Bereich der modernen Esoterik so nicht geisteswissenschaftlich, weil sie alle spekulativ unterwegs sind und gar nicht wissen, was sie wahrnehmen. Ja. Sie können es nicht wissen, wenn ich nicht eine wissenschaftliche Basis habe. Und die hat Rudolf Steiner erst geschaffen. Das heißt, die müssen wir erst einmal studieren, uns aneignen, weil er derjenige war, der so exakt in der geistigen Welt schauen konnte, dass er uns die richtigen Begriffe geliefert hat. Und deshalb hat er den Theosophen eigentlich ihre Theosophie von Blavatsky erklärt. Nicht umgekehrt, er hat nicht aus der Theosophie gelernt, sondern er hat in der theosophischen Sprache versucht, sie in die geistige Welt zu führen und das, was von Blavatsky, die ja auch nur Medium war, das wissenschaftlich zu erläutern aus seiner geistigen Wahrnehmung heraus.
Ja.
Und das hat auf die Dauer nicht funktioniert, weil die Theosophen auch politisch und dogmatisch unterwegs waren und deshalb musste es zum Konflikt kommen, weil Rudolf Steiner etwas völlig Neues gebracht hatte und versucht hat, die Theosophie auch zu wandeln. Das ging nicht, das haben die Engländer nicht zugelassen. Also er hat nie aus der Theosophie gelernt. Auch ganz wichtig. Da werden auch völlig falsche Dinge kolportiert.
Ja. Kannst du das irgendwie mal konkret machen? Wie dieses Schauen bei ihm, hat er da sozusagen Zeugnis drüber abgelegt? Wie dieses Schauen, ich kann mich daran erinnern, wie er schrieb, wie schwierig es für ihn war, das, was er gesehen hat, in menschliche Sprache zu übersetzen, ne, zum Beispiel das Wort Mond, kann ich mich erinnern. Also am Beispiel Mond hat er das beschrieben. Wenn ich sage Mond, dann meine ich aber nicht den Mond, den wir da draußen sehen oder die Mondkräfte oder so. Wie hat das funktioniert? Hat er darüber Zeugnis abgelegt?
Naja, hat er die ganze Schulung beschrieben. Also es gibt mittlerweile schon einige Leute, die auch ganz gut sehen können.
Ja.
Die, wo man auch überprüfen kann, dass sie wirklich im Einklang damit sind. Also ich kenn da Personen, auch sehr mir nahestehende. Und Rudolf Steiner hat das ja genau beschrieben. Und wir können uns vielleicht vorstellen, wenn wir an unsere Träume denken. Mhm. Unsere Träume verlaufen alle in Bildern.
Ja.
Nur Träume sind symbolisch. Das heißt, sie drücken nicht die Wirklichkeit aus. Man träumt irgendwas, das einer einem verfolgt. Mit der Pistole, es knallt, man wacht auf und stellt fest, der Wecker ist umgefallen. Das heißt, wir haben in uns ein geistiges Prinzip oder eine geistige Kraft, die äußere Geschehnisse, sogar im Materiellen, in Bilder umsetzen kann. Und diese Kraft ist nichts anderes, die auch später fürs Hellsehen verwendet wird, denn das Hellsehen findet auch in Bildern zunächst statt, nicht in Begriffen.
Ja.
Nur ist es hier nicht mehr symbolisch, sondern hier ist es so, dass das Bild sozusagen innerlich geschaffen wird aus einer Kraft des Denkens. Man muss es selbst erschaffen, wenn man in die geistige Welt geht und einen Impuls bekommt, erschafft man selber das Bild dazu und man hat dann die geistige Wirklichkeit zunächst als Bild vor sich. Mhm. Das ist aber genauso, wenn man heute sagt, ich fahre nach Russland oder nach China und schaue irgendwelche Schriftzeichen, da habe ich auch ein Bild. Mhm. Ich kann aber die Schriftzeichen nicht entziffern.
Wollte ich gerade sagen.
Das heißt, ich brauche dann jetzt den wissenschaftlichen Teil der Begriffe. Ich brauche dann eine Erklärung dafür, was es ist. Und deshalb hilft das geistige Sehen, das nur in Bildern stattfindet, aber nicht in symbolischen, sondern in Klarbildern.
Ja.
Und deshalb weiß man, dass man darauf vertrauen kann, wenn man richtig geschult ist. Ja? Dazu brauche ich jetzt die Begriffe. Und die hat Rudolf Steiner geliefert. Das heißt, das Hellsehen alleine und auch das Streben nach Hellsehen hilft überhaupt nicht. Es hilft gar nichts, wenn ich nicht weiß, was das bedeutet, was ich sehe.
Kannst du das konkret machen? Also zum Beispiel Begriffe, die notwendig sind, um das zu erkennen.
Naja, es ist ja zum Beispiel heute in der Esoterik, kennt jeder den Begriff des Chakras. Mhm. Chakra kennt jeder. Aber die Frage ist, woher kommt es? Es kommt aus der alten indischen Literatur, aus der vedischen Literatur, habe ich ja studiert. Das heißt, wir wissen, es waren geistige Seher, die gesehen haben, dass der Mensch innere Körper hat. Ja, die nannt man dann diese Hüllen, die Rudolf Steiner beschrieben hat, Anamaya Kosha, und dann kam Pranamaya Kosha. Und Pranamaya Kosha ist der sogenannte Ätherleib in der Geisteswissenschaft, und dann kam Manamaya Kosha. Und das ist der Astralleib. Mhm. Das heißt, das ist alles ja schon beschrieben. Und dann haben diese geistigen Seher, die Rishis und die Maharishis, beschrieben, dass in diesen geistigen Körpern sozusagen Kraftzentren vorhanden sind. Die haben sie gesehen.
Ja,
und dann als haben Räder. Sie, und dann haben sie beschrieben, als Räder oder Speichen oder als Räder mit Speichen oder Lotusblüten. Und dann haben sie sie beschrieben. Daher kennen wir den Begriff Chakra. Das heißt, die moderne Esoterik greift zurück auf alte Lehren. Und das, da liegt die große Gefahr drin. Denn Rudolf Steiner ist jetzt der Erste, der dann beschrieben hat, dass diese Chakren, das findest du in keinem esoterischen Buch sonst, unsere inneren Wahrnehmungsorgane sind. Das heißt, die Schulung und Ausbildung der Chakren ist Aufgabe der spirituellen Schulung. Und das findest du in keinem esoterischen Buch über die Chakras. Und da hat er das erste Mal beschrieben, wissenschaftlich, was diese Chakren sind und wie man sie ausbildet. Hier das Kehlkopf und das Herzchakra und eben den Hinweis gegeben, dass die buddhistische Schulung, die acht Stufen des buddhistischen Weges hier auf das Kehlkopfchakra gehen und das ausgebildet wird dadurch. Und das ist das erste Mal, wo wir durch Rudolf Steiner eben die Bedeutung der Chakren jetzt wissenschaftlich haben und die Übungen dazu haben, diese Chakren, auch das Herzchakra, auszubilden.
Und das könnte man auch autodidaktisch?
Das machen? Kann man auch autodidaktisch, weil es gibt ja heute, sagen wir mal, spirituelle Lehrer wie Rudolf Steiner, die jetzt hineinschauen können in die Seele und persönlich anleiten können. Ich kenne keinen einzigen. Das heißt, das muss ich fast autodidaktisch machen. Ich mache das ansatzweise in meinen Kursen schon. Ja? Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der schon in die Seele gucken kann. Auf eine intuitive Art und Weise natürlich schon viel. Aber das ist das, was der Einzelne in sich eigentlich dann im Schulungswege arbeiten muss und miteinander. Und ja, es gibt schon Leute, die das auch können. Dann schicke ich die zu denen, die auch da mehr sehen. Aber das ist das, was eigentlich der zweite Schritt ist in der Anthroposophie. Der erste Schritt ist erstmal das sogenannte Studium.
Ja.
Und das ist das Wichtigste überhaupt. Man darf eigentlich gar nicht in die geistige Welt hineintreten, wenn man nicht vorher sich selber im Leben so gefestigt hat, dass man dann sich mit der geistigen Welt konfrontieren kann. Rudolf Steiner immer darauf hingewiesen. Deshalb ist der erste Schritt in der geisteswissenschaftlichen, spirituellen Einweihungsschulung immer das sogenannte Studium. Und das heißt, die Geisteswissenschaft erst zu studieren. Die Begriffe sozusagen mir anzueignen, die Rudolf Steiner gegeben hat. Er sagt, der geistige Seher, dazu ist er ja gekommen, das war sein Auftrag, jetzt die Geisteswissenschaft in die Welt zu bringen und den Menschen erstmal dieses ganze Gerüst an Begriffen zu geben, sodass sie dann, wenn sie eine geistige Erfahrung haben, wissen, was es ist. Und das ist der neue Weg, der neue Schulungsweg, der heute so gegangen werden muss, wenn man die Chakren gesund entwickeln will. Wenn man heute gewisse Schulungen macht, möchte keinen Namen nennen, kann man sehr viel schneller in die geistige Welt kommen. Und dann ist man auf einmal konfrontiert mit Astralwesen und was immer. Und dann steht man da und landet eventuell beim Therapeuten oder beim Psychotherapeuten oder schlimmer.
Ja.
Oder kommt mit dem Leben nicht mehr zurecht. Und deshalb ist die Geisteswissenschaft gegeben worden. Das ist ja nicht Rudolf Steiners Erfindung. Sondern die geistige Welt hat uns über Rudolf Steiner, der dazu in der Lage war, dieses geistige Wissen über die geistige Welt gegeben, damit wir jetzt vorbereitet sind auf das, was in der Zukunft kommt. Denn wir werden immer mehr konfrontiert, immer mehr Menschen mit der geistigen Welt, immer mehr Menschen werden hellsichtig werden.
Ja, das ist der normale Weg.
Ich erlebe es in meinem Umfeld. Ich habe 95 Seminare Tod und Sterben gegeben. Da haben die unter der vorgehaltenen Hand ihre ersten Erfahrungen mit Erscheinungen der Verstorbenen und so weiter erzählt. Aber wirklich
Angst,
dass sie nicht für verrückt erklärt werden. Und mittlerweile...
Es gibt viele, die solche Erlebnisse haben und
ich erlebe es auch immer wieder in den Seminaren, wie viele Erlebnisse mit ihren verstorbenen Eltern und so weiter haben.
Ja.
Das ist viel, aber viel, viel da.
Ja.
Aber man braucht eben das Wissen darüber und das ist Geisteswissenschaft.
Das heißt, Rudolf Steiner war jemand, weil er hat es ja Anthroposophie, also die Weisheit vom Menschen genannt, jemand, der eingeläutet hat in Richtung auch Selbstermächtigung, also nicht mehr wie es in Religion, da war der Priester, der geopfert hat, oder im Indischen der Guru, der seine Jünger hatte, sondern dass jeder selber
und das diesen ist Kontakt. Das ist die Ermächtigung durch das eigene Ich. Also das Wort Ich ist in der Geisteswissenschaft hier das Schlüsselwort und dieses geistige Ich ist das, was der eigene Guru ist und das ist nichts anderes als der Christus. Das heißt, seit 2000 Jahren ist es möglich und jetzt eben dank Geisteswissenschaft in dieser Zeit jetzt mit dem Wissen, dass der Mensch über den eigenen, der neue Guru ist nichts anderes wie das Ich, das göttliche Christuswesen in uns. Das ist das, was uns einweiht und in die geistige Welt führt. Und Christus hat ja so wunderschön gesagt, ich schicke euch den Geist der Wahrheit und ihr werdet euch frei machen. Mhm. Das heißt, da haben wir schon im Neuen Testament die Aussage, ich schicke euch aus der geistigen Welt die Fähigkeit, ja, selber die Wahrheit zu denken. Und dann kannst du aus dir heraus, ohne Guru, ohne Priester, ohne Papst, in den Weg in die geistige Welt finden. Das ist der Weg heute. Es gibt keinen anderen Weg mehr für einen Menschen, weil nur der über die Freiheit geht. Alles andere ist natürlich geführt von außen. Da mag es durchaus noch Seelen geben, die das heute brauchen, aber nicht im Westen bei uns.
Ja.
Wir müssen diesen Weg der Freiheit gehen. Das ist das Ziel.
Was weiß man überhaupt was über seine Jugend und Kindheit?
Naja, er hat ja selber eine Biografie geschrieben und was wir von ihm wissen, ist, dass er schon immer hellsichtig gewesen ist. Also für ihn war es normal, in der geistigen Welt zu stehen. Er hat das ja selber geschrieben, auch wie er eine Tante eigentlich erlebt hat, dass sie gestorben ist. Das wusste er, sie ist ihm erschienen. Solche Dinge hat er berichtet. Das heißt, für ihn war ja die Herausforderung überhaupt, die Brücke zu machen zwischen dem, wo er drinsteht in der geistigen Welt und der materiellen Welt.
Ja.
Und da hat ihm zum Beispiel die Mathematik extrem viel geholfen. Also er war so fasziniert von Geometrie als Junge schon in der Schule, weil ihm die Mathematik den Weg zum freien Denken auch eröffnet hat und den Weg hier, diese materielle Welt mit der geistigen Welt zu verbinden. Also über so wie ich Muster. Das beschreibe.
Über die Muster und...
Nein, weil wir in der Mathematik ja das freie Denken lernen. Wir lernen das exakte Denken. Mhm. Das Wahrheitsdenken, von dem Christus spricht, damals gesprochen hat, beginnt zunächst, das ist ganz spannend, in der Mathematik. Die Mathematik ist die erste Wissenschaft, oder auch in der Logik nach Aristoteles, aber die Mathematik, da üben wir das exakte Wahrheitsdenken. Und das hat ihn so fasziniert, dass er da erlebt hat, dass das Denken ja zu finden ist in der materiellen Welt, um auf dem aufzubauen, dann die geistige Welt zu verstehen. Und deshalb braucht man die Naturwissenschaft und den naturwissenschaftlichen Weg und die naturwissenschaftliche Methode, um Geisteswissenschaft studieren zu können. Er sagt ja selber, die Geisteswissenschaft, und zur Anthroposophie sagt er immer, man könnte am besten jeden Tag einen neuen Namen dafür erfinden, weil kein Name ist glücklich dafür. Die Geisteswissenschaft, ich nenne sie die spirituelle Wissenschaft manchmal oder die Geistwissenschaft oder er nannte sie die anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft. Das ist sozusagen die klare Wissenschaft über die geistige Welt, über Mathematik, Logik hinausgehend und Philosophie. Und um diese betreiben zu können, brauche ich die naturwissenschaftliche Methode. Deshalb sagt er, die Geisteswissenschaft ist die Fortsetzung der Naturwissenschaft in die geistige Welt hinein. Das heißt, ohne eine naturwissenschaftliche klare Schulung kann eigentlich keiner sich spirituell entwickeln.
Aber Axel, das hieße ja, dass der Nichtbildungsbürger, ne, 8 Jahre Volksschule oder sonst was, davon ausgeschlossen sei.
Nein.
Ich war so ketzerisch.
Ja, okay, ja,
also wie, wenn ich das eben nur für sich genommen hätte, dann hätten wahrscheinlich etliche, die kein Abitur haben und nicht studiert haben, gesagt, ach du Scheiße, schon wieder nur was für die Intellektuellen. Hilf mir aus diesem Vorurteil. Also Wissenschaft.
Zum Teil ist etwas dran, weil du kannst, egal was du heute studieren oder lernen willst, du brauchst immer einen gesunden Menschenverstand.
Ja.
Den brauchst du für die Anthroposophie. Und den hast du mit Volksschulbildung oder Mittelschulbildung auch. Mhm. Es hängt ja eigentlich von der Qualität der Schule ab, weil naturwissenschaftliche Bildung heißt ja nichts anderes als das, was sich die Menschheit heute in 500 Jahren erobert hat. Da leben wir ja alle drin. Das kriegt jeder Schüler mit. Leider immer weniger in der Qualität, wie es möglich wäre.
Ja,
also über Handys und die Dinge brauchen wir gar nicht reden, dann, dass das alles nicht dazu führt, dass man eigenständiges Denken übt. Ne? Mhm. Aber wir haben das in der Volksschulbildung ja drin. Ja, das heißt, das reicht im Grunde genommen aus. Dann muss ich mich natürlich bemühen, weil es ist schon eine Anstrengung. Das scheuen die meisten Menschen. Da ist die Bildung eigentlich egal.
Nee, glaube ich nicht. Nee, die Anstrengung wird gar nicht gescheut. Ich habe viele, viele junge Menschen kennengelernt, die von der Schule die Schnauze voll hatten und haben dann auch gesagt, ich bin eher der Praktiker. Ich bin nicht intelligent, ich bin der Praktiker. Da haben sie nur was verwechselt. Dieses reine abstrakte Denken war für sie nichts. Sie wollten konkrete Probleme lösen. Und dann haben die sich Fachwissen angeeignet, da träumt ja sonst wer von. Welche Brücke könnte man den Praktikern? Es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, also ich bin nicht so intelligent, ich bin eher der Praktiker. Die sind hochintelligent, aber wissen es nicht.
Wie löst du denn praktisch deine Kommunikationsprobleme? Wie löst du praktisch deine seelischen Probleme? Ja, wie löst du praktisch deinen Frust? Wie löst du praktisch deine seelischen und geistigen Probleme?
Ja.
Dazu brauchst du einen praktischen Weg. Das ist die Geisteswissenschaft. Das ist der praktische Weg, sich selbst zu erkennen. Das ist der Weg der Selbsterkenntnis. Wenn ich heute mir Fachwissen aneigne über Maschinen, Computer und lerne ganz schnell das Programmieren, ja, das kann man alles machen, aber lern mal schnell, dich selber zu erkennen und die Seele. Wenn du mit dir umgehen willst, musst du ja das Fachwissen über dich haben. Das ist ja die Geisteswissenschaft. Da muss ich mir das Fachwissen aneignen.
Okay, dann habe ich das richtig, hab ich das richtig verstanden, wenn ich mich sozusagen übe, die Chakren, diese Räder, diese inneren Wahrnehmungsorgane zu entfalten, dann mache ich das praktisch.
Das ist praktisch. Es ist sogar so, dass die Übungen dafür eigentlich Übungen fürs Leben sind, weil du lernst ein klares Denken, du lernst das Beherrschen deines Denkens, du lernst das Beherrschen deiner Gefühle und du lernst deinen Willen zu stärken. Das sind ganz praktische Übungen, dass die mit den Chakren verbunden sind, das muss man nicht mal wissen. Aber in der Geisteswissenschaft soll man es wissen, weil dann weiß man, was man tut.
Okay.
Das ist ja die Gefahr in der Esoterik, dass eigentlich keiner weiß, was er tut. es weiß wirklich keiner, was er tut. Man hat Ahnungen, man hat altes Wissen, aber man ist nicht fundiert im Wissen mit dem, was man tut. Weil mit der geistigen Welt kann man nicht spaßen. Und deshalb sind diese Übungen jetzt, wo ich jetzt von den Chakras gesprochen habe, die sind jetzt nicht nur fürs geistige Sehen, sondern das sind eigentlich Übungen, um im praktischen Leben zu bestehen. Weil du musst dein Denken, dein Fühlen und dein Wollen doch beherrschen können. Meisterschaft im Leben geht nur darüber.
Ja.
Und da liefert die Geisteswissenschaft einen richtigen, klaren Schulungsweg. Und das ist ganz praktisch. Da muss man noch nicht einmal Anthroposophie kennen, um diese Übungen zu machen.
Und da gibt es von Steiner Bücher oder gibt es dann von Epigonen, die da
es gibt von Steiner. Ja, da gibt's über die sogenannten Nebenübungen heißen die. Das kann
man heute,
Nebenübungen, sechs Nebenübungen. Beim Buddha sind es 8 Übungen hier und die 6 Nebenübungen gehen in den Herzbereich. Ja. Das kann man überall sich runterladen, lesen. Nur es tun, ich mache es in meinen Seminaren auch, das Miteinander tun und Miteinander lernen ist natürlich ganz was anderes, als autodidaktisch zu machen. Das kann aber jeder tun.
Ja.
Aber da habe ich auch schon festgestellt, selbst bei Anthroposophen, dass die völlig falsch angewendet werden, die Übungen. Da sträuben sich mir manchmal wirklich die Haare und dann denke ich mir, da haben die Leute etwas völlig falsch verstanden bei Stein. Und das passiert leider sehr häufig. Ne?
Okay, Rudolf Steiner. Wann ist er gestorben? Ich habe jetzt gerade die...
1925.
25?
1925.
Ist er gestorben?
Gestorben, ja.
Das heißt, die Waldorfschule ist dann in den 20er Jahren...
1919. Die erste, genau, man feiert jetzt Waldorf, dieses Jahr 100 Jahre Waldorfschule.
Waldorf-Astoria, ne?
Also Astoria nicht, sondern die Zigarettenfabrik Waldorf. Ja.
Das war... Waldorf.
Ja, die Waldorf-Zigaretten.
Waldorf-Zigaretten, für die Arbeiter.
Für die Arbeiterkinder, genau. Für die Arbeiterkinder wollte der Besitzer eine Schulbildung haben.
Ja.
Und also deshalb ist Waldorf ja nach einer Zigarettenfabrik benannt. Ja, eigentlich müsste man sagen, das ist die Pädagogik. Mhm. Weil vor Rudolf Steiner gab es keine Wissenschaft der Pädagogik. Mhm. Die Waldorf, ich nenne sie immer die Seelenpädagogik. Mhm. Das ist die Pädagogik an sich, weil ich muss ja wissen, wie die Seele des Kindes aufgebaut ist, wenn ich heute psychologische Entwicklung mir anschaue, dann beschreibe ich es von außen, Rudolf Steiner beschreibt es von innen, wie in diesen 7 Jahresrhythmen das Kind, die Seele sich entwickelt, welche inneren geistigen Körper da geboren werden und dann weiß ich, in welchem Alter was zu tun ist. Das ist die einzige wissenschaftliche Pädagogik, die wir haben. Es gibt keine zweite.
Die jetzt mal auf den Alltag geschaut, nur den Eliten vorbehalten ist, in der Regel, weil das einen Haufen Geld kostet. Ne?
Nein, ist nicht so. Eigentlich nicht so, weil...
Ich kolportiere jetzt ein paar Vorurteile.
Es ist so, weil die Eliten natürlich eher das machen, weil sie das Geld haben und gerne ihre Kinder auf einer guten Schule haben wollen. Mhm. Aber es ist ja ein soziales Prinzip dahinter. Also eine Waldorfschule muss im Prinzip jedes Kind aufnehmen, theoretisch.
Ja.
Aber weil sie frei ist, ist sie ja trotzdem frei. Und die Gebühren werden eigentlich brüderlich normalerweise festgelegt. Das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Aber auch untere soziale Schichten oder mit wenig Einkommen können sich eine Waldorfschule leisten. Das geht schon auch. Mhm. Ja. Da ist es mehr das Wollen. Aber leider ist es auch so, so wie ich das heute sehe, werden Waldorfschulen immer mehr zu Elite-Schulen und eher mehr zu alternativen Schulen oder ökologischen Schulen, und das Anthroposophische fällt immer mehr hinten ab. Weil die Eltern, die hineindrängen, eben aus dem modernen Geist kommen und mit der Anthroposophie gar nichts am Hut haben wollen.
Ja.
Und deshalb bricht natürlich die Qualität da immer mehr ab.
Auch derer, die ausgebildet werden?
Ja, natürlich, klar.
Ja.
Das ist so, und es ist sogar ein schönes Zitat von Rudolf Steiner damals. Er hat gesagt, die Waldorfschule in Stuttgart, die er gegründet hat, wird wahrscheinlich die einzige Waldorfschule bleiben. Weil solange ein Waldorflehrer von der Staatsschulausbildung kommt, sagt er, kann er kein Waldorflehrer sein. Das heißt, weil er dann schon gewissermaßen verbildet ist. Eine Waldorflehrerausbildung ist ein so hochstehendes Ideal.
Ja.
Weil was der Waldorflehrer oder der Lehrer, der Pädagoge überhaupt, egal, ich muss ihn nicht Waldorflehrer, sondern der Pädagoge können muss, ist das Kind erkennen. Das heißt, die wichtigste Schulung überhaupt in der Pädagogik wäre, wie lernt der Lehrer das Kind erkennen? Sonst gar nichts.
Das ist ja,
und da muss ich auch mich erkennen lernen. Das heißt, das ist ein hoher Schulungsweg.
Ja.
Und deshalb ist eigentlich der Grundschullehrer, die Grundschullehrerin,
das mit der wichtigste
Beruf.
Ja, und die werden auch schlechter bezahlt als die.
Ja, und schlecht geschult. Ja,
klar. Schlecht geschult, schlechter bezahlt. Für mich ein Irrsinn. Jeder weiß, dass in diesen ersten Jahren praktisch die Programme geschrieben werden für die für das Erwachsenenleben.
Genau. Aber da sind wir bei der Politik, genau. Das ist
ja
ein Thema.
Und das wird so, da sind welche bei der Post freigesetzt worden, zack, machen wir Erzieher draus, weil wir brauchen welche in den Kindergärten. Also mit welcher Missachtung auch.
Ja, manchmal mögen diese Leute ja die besseren Pädagogen sein, weil sie das naturell haben zum Pädagogen.
Mhm.
Aber wir wissen ja heute, dass auch in der Lehrerausbildung die Pädagogik selber, zum Teil bei den Gymnasiallehrern so und so, sehr gering geschrieben wird. Und Seelenpädagogik wird ja gar nicht gemacht, außer beim Waldorflehrer.
Mhm.
Das wäre aber das Wichtigste überhaupt, weil, noch einmal, die Waldorflehrer oder die Waldorfpädagogik oder die Pädagogik von Rudolf Steiner ist die einzige wissenschaftliche Pädagogik, die wir haben. Weil die sich mit der Seele des Kindes wissenschaftlich beschäftigt. Nicht mit der Psyche, aus der Psychologie, die ja nur materialistisch heute gesehen wird, sondern mit der echten Seele des Kindes. Die wird ja in der Psychologie ja verneint mittlerweile. Wie will ich denn Pädagogik machen, wenn der Psychologe sagt, die Seele gibt es gar nicht?
Dann ist die Seele
des Kindes draußen. Das heißt, die Waldorfpädagogik ist die einzige wissenschaftliche Pädagogik, die wir haben. Das ist ein harter Satz, aber ich weiß, dass das so ist. Das heißt, jeder Lehrer müsste so ausgebildet werden.
Spannenderweise ja, also mit diesem Jahr 7. Ja, haben wir ja
eigentlich das auch ist ja nachweisbar.
In die Schule, dann eine Konfirmation und dann
21. Ist ja alles bestätigt. Ja.
Und der Frontallappen da, der Cortex, ist ja auch erst mit 7 etwa ausgebildet. Also das
auch neurowissenschaftlich ist das alles bestätigt. Ne?
Ja, also. was er da gesehen hat. Ist es denn so, dass in der Waldorfschule oder in dieser Pädagogik das einzelne Kind in seiner Individualität wirklich wahrgenommen wird und bei dem also das hat mich damals sehr, sehr fasziniert, wie Steiner das so beschrieben hat, das Wort entwickeln. Ja, also das ist der Farn, es ist alles vorhanden, und er will es entfalten und entwickeln, hat er, glaube ich, auch geschrieben oder so.
Ja, ja.
Also überhaupt, weil wir Entwicklung immer linear sehen, also von heute nach morgen oder von gestern nach heute, aber dass in den Kindern das angelegt ist. Wird das wahrgenommen oder wird da auch wieder sozusagen eine Schablone draufgesetzt, das Kind muss sich so und so entwickeln?
Also es ist so, dass ja die Entwicklung eines Fahns noch was anderes wie die eines Menschen ist. Das ist natürlich noch ein großer Unterschied,
aber im Prinzip
ist alles so,
angelegt ist.
Aber wir können nicht sagen, die Waldorfschule, weil das hängt von der Waldorfschule ab, da gibt es sehr gute.
Ja.
Und es gibt wahrscheinlich manche, die auch aus eigener Erfahrung zum Teil katastrophal sind.
Mhm.
Und dann liegt es am einzelnen Lehrer. Es liegt immer am Individuum, es liegt immer am einzelnen Lehrer. Und da gibt es hervorragende und da gibt es ganz miserable.
Ja.
Und das heißt, es liegt wirklich am Lehrer, ob er das Kind wahrnimmt oder nicht. Und gerade die Waldorf-Lehrerausbildung ist jetzt nicht so, wie sie sein müsste, dass jemand wirklich über einen langen Weg geschult wird, einen anderen Menschen, ein Kind zu erkennen. Das muss eigentlich erst in der Zukunft wieder neu kommen. Aber in der heutigen Zeit ist es immer schwieriger, auch für die Ausbildung in der Waldorfpädagogik. Und ich weiß auch, dass da leider auch, sagen mir die Leute, ein Qualitätsabfall ist in der Ausbildung selber. Ne? Aber das habe ich nur vom Hörensagen.
Kann ich, denn es ist nicht so, dass ich nur das erkennen kann, was ich auch in mir selber habe oder in mir selber erkannt habe?
Naja, wir haben ja alles. So ist es ja nicht. Sondern ich kann nur erkennen, wenn ich mich schule im Erkennen.
Ja.
Wenn Rudolf Steiner hat ja, bevor er Anthroposophie gemacht hat, er einen Doktor der Philosophie gemacht. Er hat eines der wichtigsten Werke der Menschheit geschrieben, die Philosophie der Freiheit. Das ist mit eines der wichtigsten. Ich mache mittlerweile 7-Tage-Seminare dazu und es ist faszinierend, weil das ist eine Lebensarbeit, das zu erarbeiten. Und das ist Erkenntniswissenschaft, auch Goethes Erkenntnistheorie. Das ist, wie schule ich mich, dass ich erkenntnisfähig bin, egal ob Kind oder Erwachsener oder Partner oder mich. Wenn diese Erkenntnisschulung nicht da ist, kann ich auch das Kind nicht erkennen.
Ja.
Also die Erkenntnisschulung selber muss immer der erste Schritt sein vor der Anthroposophie. Das muss vor der Anthroposophie sein, weil sonst kann ich auch die Anthroposophie nicht richtig erkennen.
Ja.
Und das ist ja der Vorteil der naturwissenschaftlichen und philosophischen Schulung, einer echten Erkenntnistheorie nach Rudolf Steiner, nach einer echten Erkenntniswissenschaft. Das gibt es ja praktisch kaum, bis gar nicht.
Ja,
die muss aber davor sein. Die muss eigentlich davor sein. Die muss in einer Waldorf-Lehrerausbildung eigentlich, meines Erachtens, 2-3 Jahre parallel immer laufen. Das nennt man ja auch Bewusstseinsseelenschulung. Wir sind in einem Zeitalter, was Rudolf Steiner uns aufgezeigt hat, wo es darum geht, unsere Bewusstsein, sogenannte Bewusstseinsseele zu entfalten. Und diese Schulung muss stattfinden. Wenn die nicht stattfindet, und die findet nur marginal statt, bis gar nicht, sag ich mal, aus meiner Erfahrung, weil ich merke es an meinen Seminaren, wie schwer es ist, sich das zu erarbeiten und dann auch den Leuten zu vermitteln, im praktischen Leben, nicht in der Theorie. Das findet meines Erachtens, ich würde fast sagen, gar nicht statt, weil es nicht gibt. Es gibt keine, bis heute, ich versuche es jetzt über meine Akademie, das so zu schulen, ne? Aber das ist ja etwas, was es noch nirgendwo gibt im anthroposophischen Bereich. Es gibt es wirklich nicht.
Ja.
Es gibt keine Akademie für Erkenntnisschulung nach Rudolf Steiner. Gibt es nicht.
Ja.
Ich bemühe mich jetzt, das mit meinen Mitteln und später vielleicht noch mehr, das aufzubauen, aber es gibt es eigentlich nicht.
Ja. Das heißt, du hast ja das Bewusstsein, dass wir jetzt eigentlich in das Zeitalter des Bewusstseins eingetreten sind, nach dem Informationszeitalter.
Nein, das ist schon seit 600 Jahren der Fall.
Ja.
Also wir sind seit 600 Jahren in dem Zeitalter, sonst wäre auch die Naturwissenschaft nicht entstanden.
Ja.
Sondern aus dem Ich heraus frei denken zu können, das ist schon das Zeitalter der Bewusstseinsseele.
Okay.
Jetzt kommt der zweite Aspekt dazu, dass wir jetzt diese Seelenkraft des freien, klaren Denkens nicht nur anwenden auf die materielle Welt, sondern jetzt auf die geistige Welt. Das ist der neue Schritt seit 100 Jahren. Deshalb sind wir jetzt in einem neuen Abschnitt dieses Zeitalters, dieses Fische-Zeitalters. Ne?
Und wie erklärst du dir das, dass die Biologie und die Medizin zum Beispiel, die sind doch vor 100 Jahren links und rechts abgebogen, haben die Seele und das Geistige rausgeschmissen, sind absolut materialistisch. An den Universitäten wird nur materialistische Biologie und materialistische Medizin gelehrt. Wie erklärst du dir das?
Ja, da sind wir jetzt bei dem Thema, die spirituellen Hintergründe der Weltgeschichte.
Dann
muss ich verstehen, in welchem Zeitalter wir leben und welche Kräfte jetzt wirken. Dann ist das völlig verständlich.
Bin ich gespannt auf das Gespräch über die spirituellen Hintergründe der Weltpolitik.
Dann wird das völlig verständlich.
Nehmen wir das jetzt hier nur als anfüttern, weil ich finde das schon spannend, dass also die Quantenphysik ja auch in einer Zeit entstanden ist, wo das Bewusstsein eingeführt wird in die Wissenschaft. Ja, dass also das Bewusstsein des Beobachters den Ausgang des Experiments bestimmt. Und gleichzeitig gehen Biologie und Medizin links und rechts ab. Heißt das, dass wirklich jeder Mensch, der sich auf den Weg macht, imstande ist, mit einem gesunden Menschenverstand das zu erlernen?
Ja, jeder.
Also der braucht kein Abitur, braucht kein Studium.
Er braucht nur die Bereitschaft, wirklich auch geistig arbeiten zu wollen. Da hilft natürlich ein Abitur oder wenn man das gelernt hat, aber das kann man ja üben, kann man nachholen. Das ist nicht etwas, wo ich jetzt ein Abitur gemacht haben muss. Ich muss nur lernen, das saubere Denken muss ich lernen, den gesunden Menschenverstand einfach sauber einzusetzen. Und das kann man schulen, das kann man trainieren. Wenn das noch nicht so da ist, muss man halt sich die Mühe machen, dass ein bisschen nachzulernen. Ne?
Ja, es gibt ja viele, die sich Freigeist nennen heute, aber letztendlich doch wieder nur Dogmen und Doktrinen nacheifern, die sich freigeistig
Nennen? Wenn du einmal versucht hast, Philosophie der Freiheit zu verstehen und was Freiheit ist, und wenn du weißt, wie viele Gegner du allein in deinem inneren Leben hast, dich dann als Freigeist zu bezeichnen, ist nur, das ist Arroganz.
Ja, du hast dich ja selber als Freigeist.
Weil das ist so schwer, diese inneren Geister zu erkennen und sie, und sie zu sagen, du nicht, jetzt habe ich dich erkannt. Die meinen immer, sie wären frei und wissen gar nicht, wer sie alles treibt.
Also im Prinzip, ich Glaubenssätze als Beispiel. Bestimmte Wahrheiten, die ich irgendwann mal angenommen habe oder beschlossen habe, dass sie eine Wahrheit sind, das sind ja solche, ja, im Prinzip Doktrinäre, die mich an der Freiheit des Geistes hindern.
Klar, nur ist es eben so, dass hinter Glaubenssätzen, und das ist ja, das ist jetzt in der Geisteswissenschaft, reale geistige Wesenheiten auch stecken, die diese Glaubenssätze benutzen, um dich zu leiten, in deinem ganzen Dasein.
Okay.
Da wird der Begriff des Schattens von C.G. Jung wird dann sehr lebendig, weil es gibt allein schon der Begriff des Schattens zum Beispiel, ich habe jetzt gerade wieder darüber diskutiert, ist völlig, völlig unwissenschaftlich. Versuch du mal, deinen Schatten zu besiegen. Ein Schatten hat keine Realität. Also wenn ich von einem Schatten rede, dann habe ich schon, der Begriff ist schon falsch.
Ja.
Dann habe ich mit einem falschen Begriff Wissenschaft zu betreiben, geht nicht. Es gibt keinen Schatten in uns. Aber es gibt reale Kräfte in uns.
Ja.
Die schattenhaft wirken, aber die sind real eigenständig wirkend. Und wenn du die nicht erkennst, und da sind wir in der Geisteswissenschaft drin, die hast du in dir, jeder von uns, die musst du erkennen, weil wir haben ja verschiedene geistige Leiber, Körper, mit denen wir in geistigen Welten drinstehen. Wir haben ein Astralleib, mit dem wir in der ganzen astralen Welt drinstehen. Und so wie wir hier Bakterien haben auf der physischen Ebene und Viren und Bandwürmer und was weiß ich alles, gibt es sowas auf der nächsten Ebene, auf der übernächsten Ebene und auf der überübernächsten Ebene. Es gibt in allen diesen geistigen Welten ja auch Wesenhaftes. Und mit denen haben wir alle zu tun. Die müssen wir lernen kennenzulernen. Wir müssen seelische und geistige Hygiene kennenlernen. Das ist Geisteswissenschaft.
Hygiene, also nehmen wir mal ein Beispiel, also ein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug.
Ja, der ist
oder
ja,
ich bin nicht liebenswert.
Aber der ist ja gekommen aus der Kindheit, der wird ja eingeprägt durch Eltern, das ist so etwas.
Nicht
nur. Aber die Frage ist, wer benutzt diesen Glaubenssatz in dir?
Ja.
Weil du hast in dir, wir reden da vom Doppelgänger, durchaus etwas sehr Wesenhaftes, das diesen Satz benutzt, um Macht über dich zu haben. Es ist nicht der Glaubenssatz selber.
Ja.
Sondern das ist genauso wie über die Werbung von außen gibt es eine Werbung von innen. Genauso wie es von Manipulationen von außen gibt, gibt es die von innen.
Okay.
Es gibt Propaganda, das gibt es alles von innen. Und diese inneren Kräfte muss ich erkennen. Ja, und dann kann ich diese Glaubenssätze, dann kann ich mich wirklich drüber erheben. Ne? Aber ich muss mir erstmal bewusst machen. Diese Glaubenssatzarbeit, da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben. Der erste Schritt ist Bewusstwerdung.
Ja, ist klar.
Genau. Und in dem, wo ich bewusst werde, dann kann ich ihn durch Verhalten verändern. Ich muss immer durch Verhalten ihn verändern. Aber die Geisteswissenschaft fängt dann da an, wo ich sage, was steckt denn an Kräften in mir, die eventuell diese Glaubenssätze auch verwenden, um mir ständig etwas einzureden. Du hast trotzdem recht und du bist trotzdem der Größte. Ja, da gibt es so gewisse Wesenheiten, die benutzen gern diese Worte.
Ja.
Es gibt eine andere Wesenheit, die sagt, du bist eh der Kleinste, du bist der Letzte. Du bist der Letzte. Ja, ich habe da gerade ein Video drüber gemacht. Selbsterhöhung und Selbsterniedrigung. Das sind zwei reale Wesenheiten, die in uns wirken.
Okay.
Ganz real.
Und jetzt reale Wesenheiten, sind es meine geschaffenen Wesenheiten?
Nein. Das sind die, die wir in der Geisteswissenschaft Luzifer und Ahriman nennen. Das sind Wesenheiten.
Okay, dann lass uns mal, obwohl wir das gar nicht hier so geplant hatten. Ich habe, oder vertrete ich an sich, dass bestimmte Glaubenssätze geboren sind aus Schutz. Ja, wenn ich bei mir geschlagen wurde vom Vater, den ich geliebt, muss ich mich ja als Kind emotional schützen, indem ich da einen Deckel drauf mache und sage,
oder ich steige aus.
Ich bin verkehrt. Ich bin verkehrt.
Genau.
Ich bin verkehrt, ja, oder nicht gut genug. So. Ist das schon Ahriman oder luziferisch? Also,
das würde ich jetzt so nicht so einfach sagen. Das machen schon wir.
Ja, das meine ich jetzt.
Das machen wir schon selber in der Seele jetzt.
Ja.
Die Frage ist, ob wir jetzt diese Kräfte benutzen, das ist auch denkbar, weil die Selbsterhöhung, die kommt von Luzifer, die Selbsterniedrigung von Ahriman.
Okay.
Also immer dann, wenn es um Arroganz und Eitelkeit geht, dann gehen wir in dieses Überhöhen, ins sogenannte Luziferische.
Ja.
Da ist auch das Schönreden und das andere, sich selber kleiner machen, das ist eher das Ahrimanische, das dann bis zum Materialismus führt, du bist eh nur eine Maschine. Ne? Das kann schon sein, dass wir unterbewusst diese Kräfte, die einfach da sind, nutzen.
Ja.
Ja, weil das sind ja Kräfte, die da sind. Ja, die sind da, die wir eigentlich nutzen in unserer Seele. Das sind ja nicht so, ist ja nicht so, dass sie nur schlecht sind.
Genau, das meine ich.
Sie wirken wenn sie in eine Überzogenheit kommen. Mhm, und die brauchen wir auch, diese Kräfte. Sie gehören mit dazu als sogenannte Widersachermächte. Das ist
integrieren. Also nicht bekämpfen, sondern integrieren.
Sie lernen zu meistern.
Genau.
Es geht ums Meistern und nicht Verteufeln.
Das ist die Gefahr. Das sind ganz wichtig, weil gerade in der Esoterik wird ganz schnell und
verteufelt.
Du musst nur positiv denken und so und den Glaubenssatz umwandeln und so. Sag, hey,
so ein schöner Satz von Lucifer, den liebt er. Welche? Du musst nur positiv denken. Du musst immer nur positiv denken. Das ist genau Lucifer.
Okay. Lucifer. Sag doch mal, was hat Steiner über Lucifer gesagt? Also Lucifer, das ist der Lichtträger,
genau übersetzt. Das dauert jetzt 4 Wochen.
Das ist gut. Aber in zwei Sätzen, hat er ihn als tatsächlich eine Wesenheit
beschrieben? Ja, Lucifer ist eine sehr, also der Lucifer ist eine sehr mächtige geistige Wesenheit aus wirklich höheren Hierarchien mit einem göttlichen Auftrag.
Okay.
Du musst der Widersacher werden.
Ja.
Weil ich möchte, hat Gott gesagt, freie Menschen haben.
Damit
die in die Freiheit kommen, müssen sie sich erstmal isolieren und von uns geistigen Mächten abtrennen. Und den Auftrag gebe ich dir, dass du die Menschen in ihrem sogenannten Astralleib abtrennst, damit sie zu einem eigenen Licht werden können. Und das ist der Ursprung des Egoismus. Und deshalb ist Lucifer zuständig für den Egoismus und für dieses Erkennen von Gut und Böse. Das ist ein göttlicher Auftrag.
Ja.
Das geht ins Böse über in dem Moment und wird immer als Böse verteufelt, was es nicht ist. Aber es geht dann ins Böse über, wenn ich im Egoismus verbleibe. Mhm. Da wird es dann böse, weil ich dem anderen schädige, dann Schaden zufüge. Ne? Das
ist spannend.
Und das ist seine Aufgabe. Und deshalb hat er die Macht, sozusagen uns immer wieder in dieses Eigenlicht zu holen. Sagen, du bist der Größte, du bist der Schönste, du bist der Gute. Und
aber trotzdem, ich erlebe viele, und du hast an mir selber ja auch erlebt, dieses himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Also beide Antagonisten in mir wahrzunehmen. Also in einem Moment der Selbstüberhöhung und im nächsten Moment mich als ein Nichts wahrzunehmen.
Aber das ist jetzt das Gefühlsleben schlechthin oder unser Triebleben, weil die ganze Astralwelt, und das ist eben Geisteswissenschaft, ist eine Welt von Triebkräften. Mhm. Sogenannte Seelen- und Astralwelt sind Begehrenskräfte.
Also Attraktoren sozusagen.
Attraktoren und Distraktoren. Also Sympathie und Antipathie.
Ja.
Begehren und Ablehnung.
Ja.
Die ganze Astralwelt ist so zusammengesetzt. Das heißt, wir müssen wissen, dass das so ist und lernen zu wissen, dass es so ist und diese Begehrenskräfte beherrschen zu lernen. Ich lasse mich von dir nicht beherrschen, sondern ich entscheide, ob ich das jetzt haben will oder ob ich in meiner Ablehnung bleibe oder meine Ablehnung in Sympathie verwandle. Das ist dann die freie Meisterschaft des Lebens über das Ich. Und das ist eben der Unterschied zwischen Luzifer und Christus. Mhm. Jetzt sind wir also mittendrin, dass der Christus uns dann das eigene Ich in seine Freiheit bringt, während Luzifer uns zunächst nur die Persönlichkeit im Astralleib gebracht hat, dass wir ein Ego werden können, aber noch nicht ein freies Ich. Das ist das, was der Christus dann gebracht hat. Okay. Der eigentliche, wahre Lichtträger, so heißt er dann auch.
Ja.
Der wahre Luzifer ist der Christus.
Der wahre Luzifer.
Das ist ein geisteswissenschaftlicher
Erkenntnis. Da wird ja im Moment ganz viel, auch gerade im YouTube, Verwirrung gestiftet.
Ja, natürlich, klar.
Ja, mit Antichrist und alle möglichen, und Luzifer ist doch eigentlich...
Ich hoffe nicht auf meinem Kanal, weil da versuche ich eben die Geisteswissenschaft in aller Klarheit zu bringen.
Dein Kanal heißt wie?
Axel Burkhardt TV. Ja.
Axel Burkhardt TV, also bei YouTube.
Bei YouTube,
genau. Super, super. Schreiben wir auch unbedingt in die Legende. Anstudieren oder so.
Da ist schon sehr viel drauf. Es gibt dann systematische Heimlehrgänge, wo man es dann systematisch machen kann. Aber da gibt es schon so viel Wissen auch, da kann man schon sehr viel sich rausziehen. Ja.
Und man braucht kein Abitur, um die Freiheit des Geistes zu lesen.
Philosophie der Freiheit. Aber meine persönliche Erfahrung ist, ich habe es ja das erste Mal, also die Philosophie der Freiheit kann man nicht lesen. Die kann man nur erarbeiten. Und meine Erfahrung ist, also es können nur wenige ganz allein, eine Handvoll Leute. Ansonsten muss man das miteinander machen. Und meine Erfahrung ist auch die, so wie heute ähnlich auf der Uni auch, im Selbststudium Rudolf Steiner zu studieren und Anthroposophie
was du gemacht hast?
Ja, das, ja, für mich war es, weil ich mathematische, ich hatte eine Ausbildung, eine Schulung,
ja.
Was halt vielleicht mein Vorteil ist, warum die Leute so gern zu mir kommen, zu Vorträgen und Seminaren ist, weil ich halt gelernt habe, auch durch meinen Studiengang, das so zu vermitteln, kompakt und systematisch und so, dass es jeder auch nachvollziehen kann, egal welche Bildung er hat. Aber das ist ja eine Aufgabe, die heute jede Universität macht, ein Originalwissen so zu verpacken, dass es für den Normalbürger dann nachvollziehbar ist und nicht, ich nicht 350 Werke von Rudolf Steiner lesen muss. Das kann man ja nicht. Das können einige wenige. Und das heißt, die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte wird die Aufgabe sein, eben dieses Wissen immer mehr zu systematisieren, nicht zu verwissenschaftlichen, aber und so
systematisieren. Nicht zur Orthodoxie.
Ja, sondern wirklich zu einem lebendigen Studiengang zu machen, dass jeder das zu Hause oder in Akademien einfach lernen kann und auf der Schule später dann auch. Das muss kommen.
Ne? Um es auch im Alltag.
Das muss dabei sein.
Ja, weil
die praktische Anwendung muss dabei sein.
Meister Eckhart hat mal so schön gesagt, wer Gott nicht auch im Schweinestall liebt, liebt Gott nimmermehr.
Richtig,
genau. Ja, also, und der Schweinestall ist für mich das tägliche Leben, ja, in jeder Situation.
Ja, ja, und auch die eigenen Körper, das eigene Leben.
Genau, ja,
das Leben selbst.
Ja, ja. Ja, also das Leben selbst und nicht nur, also das, was mich an der Philosophie, an der universitären Philosophie einmal abgeschreckt hat, das ist mir wie heiße Luft. Vorkam, völlig abgehoben von...
Das ist auch am Ende. Die Philosophie ist am Ende. Rudolf Steiner hat einen Schlusspunkt gesetzt und die Philosophie kann uns nichts Neues mehr bringen. Denn es ist ja so, wir haben früher Naturphilosophie gehabt und die wurde ersetzt durch Naturwissenschaft.
Ja.
Jetzt haben wir noch Geistesphilosophie, aber seit 100 Jahren ist vorbei. Wir haben ja jetzt eine Geisteswissenschaft. Was ich jetzt noch studieren kann im Philosophiestudium, ist nichts anderes als die Geschichte der Philosophie und die Geschichte der Denker der Philosophen.
Genau.
Das ist ja auch spannend.
Ja.
Aber es gibt mir keine Erkenntnisse. Die Erkenntnisse bekomme ich aus der Geisteswissenschaft. Deshalb ist die Philosophie des Geistes eigentlich jetzt abgelöst von der Wissenschaft des Geistes. Das haben halt natürlich die Philosophen noch nicht erkannt, weil sie alle oder zum 95% im Materialismus drin stecken.
Ja. Ja, also die Perspektive nur auf der Ebene haben und nicht die Vertikale.
Ja. Und wir können hoffen, dass in den nächsten Jahrzehnten, dass es gelingt, einen Umschwung zu bewirken, weil sonst wird es duster. Ne?
Das heißt also, ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, das ist ja doch attraktiver, als ich dachte. Also, weil
es ist total attraktiv
und spannend. Wenn es mir im Alltag hilft, gnotis seauton, erkenne dich selbst, wenn ich mich selbst erkenne, dann brauche ich ja auf andere nicht mehr einzuschlagen. Ja, das wäre... die ich dann in meinem Spiegelbild...
Ja, ich brauche es nur dann, wenn ich es in Freiheit erkenne.
Ja.
Selbst dann mag es sein, dass ich es tue, aber immer in der Liebe, weil aus der Freiheit heraus wird die Liebe geboren. Ja. Es mag dann manchmal sogar sein, dass ich klagen muss, aber wahrscheinlich nicht. Aber du kannst vorher nicht sagen, was das Richtige ist. Es gibt keine äußere Moral mehr.
Das
in der Freiheit kann es keine äußere Moral mehr geben. Die kannst du nur noch aus deinem Christusbewusstsein, was da entsteht, aus dieser freien Nächstenliebe...
Ja.
Da kannst du die richtige Entscheidung finden. Das ist die Essenz der Philosophie der Freiheit.
Das heißt, ne, kein Nachschlagewerk mehr, if then, sondern
geht nicht
adäquat
mehr. Absolut.
In dieser Situation, das, was gestern...
Hilft keine App.
Genau. Ja, keine Entscheidungs-App.
Nee, das ist genau das, was eben da nicht mehr geht. Ne?
Spannend. Hab mehrere Schauer während dieses Gesprächs gehabt und... wir werden das einblenden, auch deine, du hast ja auch eine Homepage mit der Zukunft Mensch, dass Menschen sich auf den Weg machen, auch den Axel Burkhardt nochmal näher kennenzulernen und sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, jenseits der dogmatisch und orthodoxen.
Und auch andere Menschen kennenzulernen, die auch auf dem Weg sind. Das wäre nämlich immer mehr jetzt.
Ja. Schön, dass man das nicht eben im Sinne von, ach, da muss ich so ein Riesengebilde lernen und bis ich mich da zurechtfinde, wie gesagt, ich bin solchen Menschen begegnet, sondern es ist wirklich praktische Lebenshilfe, aber nicht im Sinne von Kochbuch.
Vom ersten Seminar an,
genau. Ja. Dass du selbst der Koch, der kreative Koch bist.
Genau, musst du sein, weil sonst ist keine Freiheit.
Ja. Genau. Axel, vielen, vielen Dank für diese... Gerne Einführung geschehen. In Rudolf Steiner und das, was Anthroposophie ausmacht. Und ich freue mich auch auf das Gespräch über die spirituellen Hintergründe der jetzigen Weltpolitik. Herzlichen Dank, Axel Burkhardt.
Danke auch.
Ja. Liebe Zuschauer, das war schon mal eine wirklich spannende Sache. Viele, viele Vorurteile sind gepurzelt. Für mich jedenfalls nochmal eine Einladung, sich auf den Weg zu machen, der Selbsterkenntnis. Denn wenn wir uns selber erkennen, dann brauchen wir nicht mehr auf unsere Spiegel da draußen einzuschlagen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.